Kapitel 19, 2. Samuel 19, Vers 9. Das sagt Gottes Wort. Und das ganze Volk haderte miteinander unter allen Stämmen Israels und sprach: Der König hat uns aus der Hand unserer Feinde errettet und er hat uns befreit aus der Hand der Philister. Und jetzt ist er vor Absalom aus dem Lande geflohen. Soweit. Die verlesene Stelle führt uns also in die Zeit des Königs Davids. David hat ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter sich, obgleich er ein Mann Gottes war, Freund Gottes genannt von dem lebendigen Herrn, war ein Haudegen, aber auch ein Mann des Glaubens. Er hatte Versagen und Sieg zugleich in seinem Leben. Freud und Leid drückten engste Zusammenhänge in seinem Leben aus. Er hatte unter anderem auch einen Sohn namens Absalom. Dieser Absalom, könnten wir sagen, der Ungehorsame, hatte den Thron seines Vaters an sich gerissen. Kalte Annexion, ein Handeln des Verderbens, eine Handlung gegen David, gegen Gott. Und viele in Israel in selbigen Tagen, die dem König David untertan sein sollten, weil sie dem David viel zu danken verpflichtet waren, hatten sich hergegeben, Absalom in seinem bösen Ziele zu unterstützen. Diese Israeliten hatten sich durch Absalom bessere Zeiten erhofft. Aber diese wunderschönen Zeiten unter der Regie Absaloms traten nicht ein. Statt dass sie Wohlstand erlebten, eine Aufwärtsbewegung, haderte, wie es hier heißt, das ganze Volk miteinander und zugleich auch unter allen Stämmen, das heißt die Stämme Israels gegeneinander. Absalom war ein Aufrührer, ein Rebell. Er stand nicht unter dem Segen Gottes, weil er selbst nicht nach dem Willen des Herrn frug. Absalom kam mit einem unnatürlichen oder ein unnatürlicher Tod schied ihn hier aus dem Leben. Ihn traf der Tod aller langhaarigen Männer. Absalom trug lange Haare als ein Zeichen des Widerstandes und Aufruhrs, und Gott ließ zu, dass er mit einem Speer durchbohrt wurde, als er am Baum hing. Und das Volk, selbst jene, die nicht für Absalom standen, das Volk Israels aber hatte tatenlos zugesehen, dem Umtrieb, dem Niedergang unter der Führung Absaloms. Gott übte Gericht an ihm und an seinem Gefolge. Und sie sahen zu, wie der von Gott Gesalbte, das war David, er wurde nach dem Willen Gottes und durch den Samuel gesalbt, wie dieser Gesalbte vertrieben wurde. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann müssen wir unwillkürlich an unseren Herrn Jesus denken, wie man auch ihn aus diesem Diesseits vertrieb, wie man gegen ihn haderte, wie Hader untereinander kam. Und Absalom, wir lesen das in Vers 10, den hatten sie selbst gesalbt. Das ist ja gerade die Eigenschaft der Rebellen, wenn sie nicht auf legere, in regulärer Art zum Ziel kommen, dann versuchen sie es auf illegale Art. So auch den Absalom. Böse Menschen hatten ihn gesalbt. Von dem Willen Gottes oder nach dem Willen Gottes war überhaupt nicht gefragt worden. Der Wille Gottes war nicht interessant für diese Leute. Wir könnten sogar sagen, ein gewisser Abschaum Israels hatte sich um diesen Absalom geschart. Und nach diesem furchtbaren Niederschlag und nach diesen Enttäuschungen, die das Volk erlebt hatte, da wandten sich die Gedanken des Volkes wieder dem verworfenen König David zu. Nicht umsonst trug auch der Herr Jesus den Beinamen Sohn Davids, damit wir seine Geschichte im Schattenbild des David erfahren können. Und durch den Heiligen Geist sind uns viele Psalmen gerade aus der Situation des David zum Verständnis gegeben worden, nämlich das Leben unseres Herrn Jesus besser zu verstehen. Diese Israeliten erinnerten sich seiner rettenden Hand. Daran erinnerten sie sich. Die Hand des David, mit welcher Gott immer war. Und gerade hatten sie es erlebt, dass die Hand Gottes mit Absalom nicht war. Das Volk war auf einen Tiefstand aufgelaufen. Hader, Zank, Zwietracht, Niedergang war der Erfolg gewesen. Also erinnerten sie sich wieder an des Kaisers Zeiten, an des Königs Zeiten, als David in ihrer Mitte regierte. Sie erinnerten sich, wie oft seine Hand sie aus der Gefahr des Feindes befreit hatte. Sie sagten, der König hat uns errettet, sagen sie, aus der Hand unserer Feinde und hat uns befreit aus der Hand der Philister. Und deshalb fingen sie nun an, denn in Absalom hatten sie keine Rettung erfahren. Da hatten sie nur Verlust zu verzeichnen. Es war zwar ein junger Mann, es war zwar einer, der gut reden konnte, er war auch in der Lage, den David zu vertreiben, seinen eigenen Vater, vom Thron. Aber in seiner Hand war kein Gelingen und schon gar keine Rettung. Und deshalb fingen sie über all die Dinge der Vergangenheit an, fragend zu werden. Und zwar sagen sie, warum wird eigentlich in unserer Mitte, in Israel, nicht davon geredet, den König zurückzuführen? Vers 10. Warum wird über so manches gesprochen, was mit David, was mit Absalom all für Not über uns gekommen ist, aber kein Mensch redet davon, den König David zurückzuführen. Auch hier müssen wir etwas zu diesem Thema in unserer heutigen Situation sagen. Wo sind die Christen mit solch einem Gespräch, wir müssen Christus wieder ins Zentrum bringen, zurückführen? Und hier wird noch etwas offenbart. Der David kam nicht von selbst. Wir lesen nichts davon. Er musste gerufen werden. Genauso verhält es sich in unseren Herzen. Der Herr Jesus dringt nicht in unsere Herzen ein, wenn wir ihn nicht holen, nicht rufen. Und dazu ist es notwendig, dass alles andere von unserem Herzensthron zuvor verschwinde, damit Christus den Platz einnehmen kann, auf den er gehört. Das wird hier ganz da, ganz deutlich, schattenhaft mitgeteilt. Ihre Frage lautete: Warum schweiget ihr, den König zurückzuführen? Und genau das lässt erkennen, dass sie in seiner Zurückführung ihre einzige Hoffnung sahen. Sie wollten keinen anderen mehr. Weil sie eingedenk waren, aus wie vielen Gefahren des Feindes er sie errettet hat. Und wenn wir zurückblicken, dann haben wir nicht die Vielseitigkeit der Errettung in unserem Gedächtnis deshalb, weil wir so wenig von dem erhalten, erkennen, mitgeteilt bekommen, woheraus Gott uns schon in diesem Leben gerettet hat. Nur ein Teil ist's, und den vergessen wir meist noch, und deshalb ist uns nicht so viel Errettung auch aus den Situationen des Lebens bekannt. In der Beziehung zum Absalom müssten wir sagen, wie könnten auch Gerechtigkeit, wie könnten auch Frieden, wie könnten auch Ordnung und Rettung von ihren Feinden kommen? Niemals. Nicht, dass wir erwarten, dass vom Feind der Seele, auch wenn solches vorgegangen wird, uns Rettung zuteil würde. Niemals. Wenn es sei denn, dass der wahre König, David so für uns heute, zurückgeführt ist. Das ist unser Auftrag. Ihn recht innig und herzlich in unsere Herzen hinein, in unser Inneres hineinzurufen. Ihn einzuladen zu kommen, damit er alles erfülle, damit er alles durchdringe, was uns betrifft. Und diese Geschichte, die wiederholt sich eigentlich immer wieder neu. Das lesen wir auch im Alten Testament. Sodass es nichts Neues unter der Sonne gibt, sagt der Prediger Kapitel 1, Vers 9. Der große Sohn Davids, Jesus, ist gekommen. Und seine Verwerfung ist eine weit größere als die Verwerfung des Königs David durch Israel. Denn Jesus Christus ist der von den Menschen Verworfene. Zur Zeit Davids wählten sie einen Absalom, einen Gottesverächter. Zur Zeit Jesus wählten sie einen Barabbas, einen Mörder. Und zur Zeit der 70. Jahrwoche, da werden sie den Antichristus wählen, einen Massenmörder. Zur Zeit Jesu schrie das Volk Israel: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. So verließ also der Heiland die Welt und Satan regierte, der andere, als Fürst der Welt, wie wir das in Johannes 14, Vers 30 lesen. Und da müssen wir fragen, wem bedienen wir da eigentlich? Wo wir genau wissen, es gibt keine Neutralität. Entweder Christus, den Lebendigen, der da lebendig macht, oder dem anderen, der da tot macht. Im Propheten Hosea, da lesen wir etwas über das Begehren Israels, dass sie einen König haben wollten. Auch wie die Nationen einen König hätten. Und der Prophet Hosea kommt auf diese Situation zu sprechen und gibt die Worte Gottes wieder über diese Sache. Und da steht geschrieben, ungefähr, einen König gab ich meinem Volke in meinem Zorn. Das muss man sich vorstellen. Der Zorn Gottes lag auf dem Weg Israels im Ungehorsam. Israel wurden Kinder des Zorns wegen dieser Sache. In der Zeit der Abwesenheit Jesu, des wahren Königs, des Königs der Könige, versuchen nun die Menschen unter der Regie des Fürsten dieser Welt zu einer angenehmen Gesellschaft zu kommen. Weil der wahre König nicht herrschen soll, versucht man selbst zu herrschen. Und das sieht folgendermaßen aus. Man wählt wechselweise einmal die Herrschaft der Klugen. Und wenn das nicht genügend bringt, wählt man die Herrschaft der Dummen. Die scheint jetzt zu kommen. Einmal versucht man es mit den Reichen und wenn das nicht funktioniert, mit dem Proletariat, mit den Armen. Das geschieht im Wechselspiel sowohl in Politik wie auch in den Religionen, auch in der christlichen Religion und auch in der Philosophie. Überall finden wir es. Den einen werden goldene Zeiten, den anderen ein Paradies versprochen. Aber keiner von uns hat dieses Arbeiterparadies gesehen. Kein Mensch. Das sind die Versprechungen des Fürsten dieser Welt. Sie machen auch viele Gesetze. Diese Gesetze sollen der Ordnung dienen. Man stellt viele Polizisten ein. Man bringt Millionen von Soldaten auf allen Seiten auf die Beine. Man baut große Gerichtshöfe. Alles das, wie man sagt, um das Böse, den bösen Feind fernzuhalten. Die einen bemühen sich, sozial zu sein, die anderen sozialistisch. Man versucht, den Krieg zu verbieten, und dafür will man einen Weltfrieden proklamieren. Die Bibel berichtet seit 2 Jahrtausenden davon. Und trotz aller Bemühungen in der ganzen Welt, ohne Jesus bleibt das Malheur beim Alten. Im Gegenteil. Die Bibel redet so klar und nüchtern davon, dass also Zeiten kommen werden, welche die furchtbarsten sind. Und das wird sein, wenn sie viel von Frieden und Sicherheit reden. Und das haben wir heute. Dieses Friedensgerede, diese Schalmeien des Friedens ohne Köstes, werden noch lauter und werden noch intensiver zutage treten. Und wir müssen sagen, warum eigentlich? Warum bleibt alles beim Alten? Warum ist der Mensch nicht in der Lage, die Führung in dieser Welt, zu der Gott den Menschen bestimmt hatte, sich alles untertan zu machen? Warum ist er nicht in der Lage, dieser Weisung Gottes nachzukommen? Weil alles das außerhalb des Willens Gottes geschieht. Weil der Mensch so weit in seiner Verirrung durch die Sünde gekommen ist, dass er sich nicht die Schöpfung untertan gemacht hat, sondern die Menschen, das von Gott her verboten war. Und zwar deshalb kann es nicht funktionieren, weil allein nur Jesus in der Lage ist, Menschen zu verändern, nicht Menschen. Und das ist nicht, und das ist keine menschliche Utopie. Das heißt, Jesus, der König, will in den Herzen der Menschen regieren. Er will in die menschlichen Herzen einziehen. Er will den Platz einnehmen, der ihm gebührt. Er will nicht im Munde genommen sein. Er will nicht an irgendwelchen Gebäuden beschrieben sein, sondern er will die Herzen, den Mittelpunkt der Menschen darstellen. Hier heißt es, warum schweigt ihr, davon zu reden, den König zurückzuführen, den wir verlassen haben? Warum wird geschwiegen, damals in der Zeit des Königs David? Warum schwiegen jene, die die Wohltaten Christi an ihrem eigenen Leibe erlebt hatten, als der Herr Jesus wandelnd über diese Erde ging? Warum schweigen heute die Christen, die dem Herrn gehören? Nun, wenn er kommt, zieht Vergebung in die Herzen ein. Das heißt, weil er nicht gerufen wird, leben heute viele nicht in der Vergebung vor Gott. Die Vergebung fehlt. Und überall dort, wo Vergebung fehlt, ist Schuld gegenwärtig. Und Schuld vor Gott führt zum Niedergang. Das wissen wir genau. Deshalb entspricht es der Lehre des Neuen Testaments immer wieder und immer wieder neu die Vergebung zu suchen, die wir brauchen durch das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Wenn er kommt, dann kommt Gerechtigkeit. Und weil der Herr Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, vollzieht sich die Aussage in der heutigen Zeit nicht mehr weltweit, sondern nur noch individuell im Herzen der Einzelnen, derer, die ihn einlassen. Und wir können nur sagen, wie froh sind wir, dass wir mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind, dass wir den König der Könige eingelassen haben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes ins Herz eingelassen haben, auch wenn wir von Natur aus ungerecht sind. Dann sagen wir, er ist unsere Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist zugleich unsere Rechtfertigung, die wir durch den Glauben haben. Wenn er kommt, dann bringt er Frieden. Einen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. Einen Frieden, von dem der Herr Jesus geredet hat. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, sagt der Jesus. Und wenn wir fragen, wie gibt denn die Welt? Tja, die gibt auf der einen Seite und auf der anderen nimmt sie es wieder weg. Das ist nicht nur beim Finanzamt so. Das ist überall so, denn die Welt vermag nichts zu geben, was uns mit der Ewigkeit von Bestand her etwas vermitteln lässt. Und wenn er kommt, dann gibt er die Freude. Er bringt durch seinen Einzug in unsere Herzen die Freude. Von dieser Freude redet Gottes Wort und sagt, dass es eine völlige Freude sei, die er bringt. Auf dass meine Freude völlig in euch sei. Da müssen wir schon fragen, ob wir in dieser Freude in Jesus leben. Ob diese Freude uns gegenwartsnah ist. Ob wir eine direkte Beziehung zu dieser Freude in Jesus haben, die ja nicht vergleichbar ist mit einer irdischen Freude. Und wenn er kommt, dann bringt er Segen mit. Einen Segen, den uns niemand der Menschenkinder geben kann. Was nützt es, wenn jemand die ganze Welt gewinne? Das würde doch letzten Endes nichts nützen, wenn wir den Segen der Ewigkeit nicht hätten. Wie können wir überhaupt die Zeitlichkeit weniger Jahre in den Abgleich bringen mit der endlosen Ewigkeit? Also haben wir von unseren Entscheidungen bis hin zu unserem Verhalten alles mit der Ewigkeit in Abgleich zu bringen. Wir haben alle unsere Dinge zu entscheiden im Blick auf die Ewigkeit, weil uns der Segen der Ewigkeit verheißen ist, wenn wir nach seinem Willen wandeln. Und wenn er kommt, dann wird er auch den Reichtum mit sich bringen. Und der Jesus hat das gesagt. Wenn er kommt, dann mein Lohn mit mir. So sagt er es. Christus ist unser großer Lohn. Und in Christus sind wir reich gemacht in ihm, nicht in den sündlich vergänglichen, in den irdischen Gütern, sondern in den ewigkeitsbezogenen, in den geistlichen Dingen, in den Dingen, die Fortbestand haben, die kein Ende kennen, die Christus sind. Und in diesem Reichtum sind praktisch wir alle, die wir ihm gehören, die wir uns ihm ausgeliefert haben, einbezogen und nehmen teil an diesem Erbe Gottes im Himmel durch Christus. Nun, wir könnten sagen, dass diese Freude, dieser Friede, dass alles das, was aufgezählt war von der Gerechtigkeit über den Segen bis zum Reichtum, eigentlich die Sehnsucht der Menschen ausmacht. Alle Menschen sehnen sich nach Frieden. Das hören wir sogar aus dem Munde solcher, die für Tausende in einer Nacht Fensterscheiben kaputt schlagen. Das ist natürlich ein falscher Friede, das wissen wir. Das ist ein lügnerischer Friede. Es ist nicht der Friede, von dem sie reden. Sie haben gespaltene Zungen. Denn Friede äußert sich nicht in Scherben, sondern Friede ist Gelindigkeit, ist Ruhe, ist Sanftmut, ist Stille, ist Gedeihen, ist Gnade. Und da erwarten wir unseren Herrn. Und wir haben diesen kostbaren Ruf, dass Jesus wiederkommt. Unser Verhältnis zur Wiederkunft Jesu. Wie mag es aussehen? Leben wir beständig in dieser Freude, dass der Herr Jesus wiederkommt? Ist es dem Geist Gottes schon gelungen, in uns die Freude für sein Kommen zu wecken? Dass wir sogar durch die Freude auf seine Wiederkunft anderen zum Segen werden? Dass wir einer dem anderen ermutigen, auf den Tag seiner Wiederkunft hinzuweisen, damit uns darin Auferbauung, Ermutigung, Kraft werde. Aber nicht allein wir, die wir heute in der Zeit der Gemeinde leben, erwarten den Herrn, sondern auch der Prophet Haggai redete damals schon von dieser Sehnsucht und sagt in Haggai, Kapitel 2, Vers 7, und drückt es aus, das Ersehnte aller Nationen nicht allein Israels, sondern aller Nationen, werden mit ihm, mit Christus, mit dem Messias kommen. Wenn also der Christus, der Messias kommt, dann wird der Friede, dann wird die Gerechtigkeit, dann wird die Freude, dann wird der Segen, dann wird alles das, was Reichtum ist, offenbar. Und deshalb ist dieses Reich ein Reich, in welchem Christus als König herrscht. Uns gilt es nicht. Es ist keine Sache für uns. Und schon gar nicht für die fälschlich sogenannten Zeugen Jehovas. Die haben gar keinen Teil daran. Wir haben himmlische Verheißung, aber nach uns wird die furchtbare Gerichtszeit herrschen und nach der Gerichtszeit die Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit. Und da wird der Herr Jesus als wahrhaftiger König anerkannt von allen Nationen, von allen Menschen, 1000 Jahre hier auf dieser Erde herrschen. Das, was die Menschen des Zeitlaufes wollen, das heißt, den Frieden, den besitzen wir jetzt schon in Jesus. Denn wenn der Herr Jesus ins Herz einzieht, dann bringt er auch diesen verheißenen Frieden mit. Nicht, dass durch das Einziehen Jesu als Friede in unseren Herzen die Welt plötzlich in diesem Frieden wäre. Das nicht. In der Gemeindezeit offenbart sich Gott ganz persönlich, sodass wir auch sagen können, dann zieht ganz persönlich der Friede Gottes in eines Menschen Herzen ein. Bei Israel wird das anders sein. Da werden die Dinge völkisch ganz behandelt. Da wird auf der ganzen Erde Frieden sein. Nicht allein Israel, sondern alle Nationen, sagen die Propheten, werden dann diesen Reichtum, den Frieden und den Segen erfahren, wie er nur erfahren worden ist, einstmals im Garten Eden. Und durch die Sünde der beiden ersten Menscheneltern die herrliche Wonnegartenzeit ein Ende fand. Aber das wird Gott fortführen, noch einmal für 1000 Jahre. Und wir freuen uns, dass diese leidgeplagte Erde noch einmal solch einen Segen, solch einen Frieden, solch einen Reichtum erfahren wird, wie er uns nur vorgestellt ist im Garten Eden. Dass dann keine Hungersnot, keine Krankheit, kein Tod mehr herrschen wird. Er wird zwar vereinzelt noch sein für solche, die da ungehorsam leben, aber er wird nicht mehr herrschen. Er wird nicht mehr herrschendes Element sein, wie es heute uns bekannt ist. Aber dieser Ruhebringende, dieser Friedenschaffende, er wird im Worte Gottes, im Propheten Schilo genannt. Er wird kommen. Der Friedenschaffende, von dem wir in 1. Mose 49, Vers 10 lesen, wo es heißt, bis der Schilo kommt und ihm, diesen Schilo, werden die Völker gehorchen. Das heißt also, dass der Unfriede deshalb da ist, weil man dem König der Könige nicht gehorcht. Ungehorsam hat Unfrieden gebracht. Das fing an bei dem großen Engelfürsten mit seinem Anhang, der sich gegen den Willen Gottes erhob, und der Unfriede zwischen Engeln, einem Teil der Engel, und Gott war geschaffen. Seit dieser Zeit regierte für diese aufrührerischen Geister Absaloms nur noch der Unfriede. Und seit dem Sündenfall ist durch Satan der Unfriede in die Herzen der Menschen hineingelegt worden. Der Unfriede war es, der über Jahrtausende die Menschen in Kriege, in Streitigkeiten, in Sünde und in den Tod gerissen hat. Wenn wir die Frage stellen, ob der Mensch je daraus gelernt hat, müssen wir sagen, nein. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Er hat die ganze Vergangenheit vergessen. Und die Menschheit tappt heute ärger denn je einem furchtbaren Ende entgegen. Und wir können froh sein, dass wir in aller Unruhe und Unrast dieser Welt gegründet sind auf den Shiloh, den Frieden schaffen, den Ruhe bringen, sodass wir hier in unseren Herzen einen Frieden haben, das ich oft gar nicht noch hören kann, wenn man mit diesen blöden Atombomben versucht, die Menschen aufzumöbeln für irgendwelche Dinge. Im Tausendjahrreich wird der Herr Jesus nicht mehr sichtbar sein. Auch dann nicht, wenn Gläubige das meinen. Er wird nicht sichtbar herrschen. Warum? Weil Israel ihn, diesen König, als er sichtbar kam, verworfen haben. Also wird er im Tausendjahrreich nicht mehr sichtbar sein, figürlich. Das, was man im Tausendjahrreich sieht, ist das Zentrum der Hütte Gottes bei den Menschen, wie es in der Offenbarung heißt. Und dort wird Licht sein. Von diesem Licht lesen wir in den Propheten. Da wird eine Fülle sein, dass man nachts die Zeitung lesen kann. Solch eine Lichtfülle wird sein. Und zwar sagt die Bibel Gottes Wort, dass es nachts sein wird wie heute bei Tag. Und der Tag, der wird 7-mal heller sein als heute. Das ist die Fülle des Lichtes, die uns wird, wenn die Finsternis beseitigt ist. Also können wir sagen, dass diese 7-Fältigkeit des Lichtes dann wieder sein soll, wenn die Finsternis von dieser Erde verbannt sein wird. Und diese Verbannung der Finsternis, auch des sichtbaren Lichtes, wird sein, wenn der Shiloh, wenn der wahre König hier auf dieser Erde seine Regierung antritt. Umgekehrt bedeutet das, dass wir heute nur noch ein 1/7 des Lichtes haben, seit dem Sündenfall. Denn durch den Sündenfall ist Dunkelheit eingezogen unter die Völkerschaften, unter die Menschen, bis heute. Aber wir freuen uns zugleich, dass das ein Ende haben wird und dass wieder ganz neu Licht verheißen ist. Das heißt, wenn jemand den Herrn Jesus nicht ins Herz einlässt, dann wird es dunkel bleiben. Dann werden wir seine Herrlichkeit und sein Licht und seinen Reichtum und seinen Frieden und seine Freude nicht sehen. Aber Gott will, dass wir das alles erkennen, dass wir das alles sehen, dass wir teilhaftig werden dieser seiner Reichtümer, zu der Gott sich angeschickt hat, uns ein Opfer zu bringen, damit wir mittels dieses Opfers in Verbindung mit dem Glauben zu ihm hingelangen sollen und dürfen, um das Geschenk der Erlösung und der Rettung anzunehmen und dadurch wieder ganz neu in einen Zustand zu kommen, der Gemeinschaft mit Jesus. Nun, hier ist uns der Absalom gezeigt als ein Bild, zugleich auch als eine Warnung, wie es nicht sein soll. Wir wollen daraus lernen. Und das Gegenteil von Absalom ist, dass wir uns zu unterwerfen haben unter die mächtige Hand Gottes. Und die mächtige Hand Gottes gibt uns in der Lehre des Neuen Testaments einen ganz klaren Hinweis, wie jedes einzelne Erlöste, wie jeder einzelne Errettete zu leben und zu wandeln hat, auch sich zu verhalten hat im Hause Gottes. Denn wenn wir hier zusammenkommen, tun wir nach seinem Willen. Tun wir das, was der Jesus gesagt hat. Und da ist er in unserer Mitte. Nicht dort, wo man über weltliche Dinge zusammenkommt, sondern wo wir unter seinem Namen zusammenkommen. Und sein Name ist Jesus. Und er muss dann auch verkündigt werden und nicht etwas anderes. Und dazu möchte der Herr Gnade schenken, dass wir in der Frühe schon lernen, uns seinem Willen zu unterordnen. Oh, was wäre mit Absalom geworden, wenn er sich dem Willen seines Vaters David unterordnet hätte. Er hätte sicherlich auch ein langes Leben gehabt. So war es beendet in der Frühe der Jahre. Und das soll uns zum warnenden Zeichen werden, dass wir uns danach verhalten sollen, wie Gott es will, damit wir das lange, ewige Leben als die Zeit unserer Jahre erkennen, mit Gott ewiglich verbunden zu sein. Amen. Und noch still werden zusammen. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du recht deutlich in deinem Wort zu uns redest. In deinem Reden ist Lieblichkeit. Erkennen wir doch ganz genau deinen Gottes Willen darin. Erfassen wir doch ganz genau, was du auch uns sagen willst, was du uns sagen möchtest und worauf es ankommt, auf dich zu hören. Herr Jesus, wir möchten, weil wir wissen, dass nur noch wenig Zeit ist bis zu deiner Wiederkunft, die Zeit auskaufen für dich. Wir möchten uns ausstrecken hin zu dir, möchten uns durchdringen lassen durch dich, möchten gehorsam sein, der Stimme deines Wortes, und du redest so deutlich. O Herr Jesus, dass wir das vor allen Dingen erfassen, das geschriebene Wort zu befolgen. Dazu gibt Gehorsam und Gnade, aber auch eine Willigkeit des Ausstreckens, damit wir Gesegnete sind, damit wir den Lauf des Segens empfangen in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, also mit dir. Und Herr Jesus, segne du uns auch hier in diesem und mit diesem Wort. Und lass auch dieses Wort wieder mit uns gehen. Und dass wir es noch untersuchen, weil dein Wort uns so reichhaltig Unterweisung schenkt, wie wir uns im Einzelnen zu verhalten haben. Einer dem anderen gegenüber und der Einzelne dir gegenüber. Und das willst du uns klar machen, auch heute an diesem Beispiel von Absalom, der ein warnendes Zeichen für uns ist. Herr Jesus, wir möchten deine Stimme hören, wir möchten dich reichlich in unseren Herzen wohnen lassen, damit der Segen Gottes uns regiere, damit du Herr bist in uns. Amen.